ist Road to Berlin. Von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eitner und Ralf Bienko.
Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Der erste Gast in der neuen Talkreihe Road to Berlin ist der Sebastian Fiedler. Er tritt im Kreis 118 für die SPD an. Und wir haben ja in der letzten Sendung schon mit Arno Klare darüber gesprochen, dass er den Kreis aufgibt. Jetzt kommt also Sebastian Fiedler und viele von euch werden sich sagen, der Name, der sagt mir was. Ja, ist auch tatsächlich so. Kriminalistische Expertise par excellence. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes der deutschen Kriminalbeamten. Er ist Vorstandsmitglied bei Transparency International und er macht zusammen mit dem Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, einen vielbeachteten Podcast, Der Bulle und der Schreiberling. Haben wir übrigens auf unserer Homepage verlinkt. Wenn ihr also auf mh-podcasting.de geht, könnt ihr direkt euch die Folgen anhören. Absolut hörenswert. Vor allen Dingen, am Anfang gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich so ein bisschen gedacht, Krimi-Podcast haben wir jetzt schon viele. Nein, das ist was Außergewöhnliches. Hört euch die Sachen einfach an, sind absolut hörenswert. Jetzt aber erstmal, hallo Sebastian Fiedler.
Hallo, ich grüße dich, hi.
Fangen wir an, kurze Vorstellung. Alter ist, soviel ich weiß, 48. Familienstand?
Verheiratet.
Kinder?
Ein Kind aus vergangener Beziehung, ist jetzt inzwischen 19 und studiert.
Lieblingsschauspieler?
Lieblingsschauspieler ist verstorben, Sean Connery.
Kann ich nachvollziehen. Lieblingsfilm?
Lieblingsfilm, Die Firma.
Jetzt muss natürlich die Frage noch kommen, bei eurem Erfolgspodcast Der Bulle und der Schreiberling, das Lieblingsbuch.
Mein Lieblingssachbuch ist Überleben. Das ist ein ganz aktuelles Buch und beschäftigt sich unter anderem mit den wichtigsten Zukunftsthemen, nämlich dem Artensterben. Und ist von dem Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens zusammen mit dem Zeitjournalisten Fritz Habekus. Relativ aktuell, sehr lesenswert.
Kennst du den Roman Eine Billion Dollar von Andreas Eschbach?
Ich glaube nicht, nein.
Kurze Zusammenfassung, in diesem Roman geht es darum, ein New Yorker Taxifahrer erfährt plötzlich, dass er eine ungewöhnliche Erbschaft in Italien gemacht hat, wird unter mysteriösen Rahmenbedingungen nach Italien gelotst und da wird ihm offenbart, er ist ab sofort der reichste Mensch der Welt. Er kann das immer noch nicht realisieren und fährt mit dem Anwalt, der ihm das Erbe vermitteln will, auf einer Straße und sieht da einen Ferrari-Shop. Da sagt er zu dem Rechtsanwalt, ich würde mir jetzt gerne ein Auto kaufen. Der Rechtsanwalt sagt, ja, aber natürlich, kein Problem. Sie gehen mit einer goldenen Karte in den Ferrari-Shop und der Autoverkäufer sagt, Sie können das Auto innerhalb von einer Stunde gleich mitnehmen. Hat folgenden Hintergrund. Wir kommen nämlich zu einem deiner Lieblingsthemen, zum Thema Geldwäsche. Mhm. Ich habe erst viel, viel später festgestellt, dass in Italien im Gegensatz zu uns Bargeldgeschäfte nur noch bis zu 1.000 Euro möglich sind. Dass der Anwalt nur diese Sache mit Kreditkarte bezahlen konnte, war klar. Bei uns wird die Sache anders aussehen. Bei uns wird die Sache so aussehen, dass ein Zuhälter seine Pferdchen abkassiert, vielleicht noch ein bisschen Koks vertickt und dann mit einem Koffer Geld in den nächsten Laden geht und für 50.000, 60.000 Euro sich einen Sportwagen kaufen kann. Warum ist Deutschland immer noch ein Paradies für Geldwäscher?
Da müssen wir eigentlich einen eigenen Podcast machen. Aber bei dem Bargeld, wäre es vielleicht anhand des Bargeldes, das Bargeld hat mindestens diese zwei großen Komponenten. Auf der einen Seite ist es natürlich jetzt von vielen als so ein bisschen Freiheit begriffen. Auf der anderen Seite ist es ein garantiertes Zahlungsmittel. Das ist nicht so ganz nebensächlich. Und die Schattenseite ist die, dass es für Kriminelle halt essentiell ist für viele Geschäfte. Es gibt so eine sehr bekannte Analyse von Europol, von der Europäischen Polizeibehörde, die trägt den englischsprachigen Titel Why Cash is Still the King, also warum Bargeld immer noch der König ist. Und damit ist gemeint, dass es halt von essentieller Bedeutung für die Kriminellen ist. Und das ist sozusagen die Brücke zu deiner eigentlichen Frage. Denn in Deutschland gibt es eben grenzenlosen Bargeldverkehr. Das heißt, du kannst also tatsächlich mit dem berühmten Rindslederkoffer eine Immobilie für zum Beispiel 1 Million Euro erwerben, wenn du das möchtest. Ist dir das nicht verboten? Du kannst in ein Juweliergeschäft gehen, für 80.000 Euro eine tolle Uhr kaufen und so weiter und so weiter. Und wenn das Geld aus Kriminalität stammt, dann hast du schon den ersten wichtigen Schritt hinter dich gebracht. Dann hast du nämlich das Geld sozusagen umgewandelt, in diesem Fall dann in einen Gegenstand oder eine Immobilie. Und wenn du das ganz geschickt machst, dann setzt du noch ein paar Transaktionen dazwischen, sehr vereinfacht formuliert. Und das funktioniert eben in Deutschland nach wie vor gut und das ist weltweit bekannt, dass es gut funktioniert.
Deswegen sind wir nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher.
Genau, so sagt man das etwas auf den Punkt gebracht und etwas überspitzt, aber es ist nicht so ganz falsch und es gibt tausend Argumente dafür. Wir sind halt eigentlich, was positiv ist, dass wir so ein reiches Industrieland sind, dass wir eine tolle Infrastruktur haben und so. Das ist auch für Kriminelle interessant, dass wir wenig korrupt sind im Vergleich zu anderen Staaten, ist für Kriminelle interessant. Dann können sie nämlich rechtssicher ihr Geld waschen und anlegen. Es gibt sehr, sehr viele Gründe und einer liegt natürlich auch so auf Ebene der staatlichen Behörden. Die Aufsicht funktioniert nicht so richtig gut außerhalb der Finanzindustrie. Also viel zu wenig Leute, die da zuständig sind. Über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Wirecard haben wir sowieso schon viel gelesen in der Vergangenheit. Und bei uns fehlen vielfach die Leute. Also, um mal so ein paar Beispiele dafür zu nennen.
Ich erinnere mich an eine Geschichte in der Zeit, als Wolfgang Schäuble noch Innenminister war. Da lag die Bearbeitung von Geldwäscheanzeigen, die durch die Banken gemacht wurde, bei den Landeskriminalämtern. Die wurde dann in der Ära Schäuble an den Zoll verlagert. Konsequenz war, dass heute viele Anzeigen wegen Geldwäsche in der Pipeline liegen, weil einfach dem Zoll sowohl die Fachkompetenz teilweise fehlt, wie auch die Manpower, um die ganzen Anträge zu bearbeiten. War das ein Fehler?
Das war ein riesiger Fehler und ich gehörte zu denjenigen, die ihn vorhergesagt haben. Ich war nämlich in der Zeit Sachverständiger im Bundestag, im Finanzausschuss. Da gab es natürlich eine Anhörung, bevor das Gesetz beschlossen wurde. Und ich habe, kann man ja auch nachlesen, davor erheblichen Sicherheitsrisiken gewarnt. Und das war nicht nur ich alleine, sondern viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die da intensiv dran gearbeitet haben. Denen war vorher klar, dass das so nicht funktionieren kann. Und einen Punkt will ich noch ergänzen bei deiner Aufzählung. Ein Hauptproblem ist, dass die Einheit eben nicht die Informationen hat, die sie bräuchte und auch nicht kriegen kann, weil sie im Prinzip die aus den Datenbanken der Landespolizei müsste sie Informationen haben, um zum Beispiel sicher festzustellen, dass wenn es so eine Verdachtsmeldung gibt von irgendeiner Bank und da steht jetzt Peter Müller oder sonst irgendwie, steht da drauf, dann müssten die eigentlich ja sicher feststellen können, ob gegen den schon ein Strafverfahren läuft zum Beispiel. Und selbst das ist nicht einfach möglich. Das ist schon ein triviales Beispiel dafür, dass das ein kleiner Konstruktionsfehler gewesen ist, den man beheben könnte, wenn man wollte. Und also zu meiner Agenda gehört es jedenfalls ganz weit oben dazu beizutragen, dass wir hier zu einer besseren Struktur kommen in der Zukunft.
In Italien und Spanien gibt es eine spezielle Finanzpolizei. Könntest du dir vorstellen, dass perspektivisch so etwas auch in Deutschland möglich ist?
Hundertprozentig, hundertprozentig. Das stand schon im letzten, also nicht im aktuellen, sondern im letzten Wahlprogramm der SPD schon als Thema drin, als ganz klare, glasklare Forderung. Jetzt aktuell steht es, sag mal, in modifizierter Form noch so drin. Ich persönlich halte das für absolut zwingend und notwendig, weil man dazu erklären muss, dass der Zoll sehr platt und vereinfacht formuliert so zwei Kernaufgaben hat. Auf der einen Seite ist der Zoll eben Einnahmeverwaltung des Bundes, also wenn du willst, wie eine Steuerbehörde, über die Hälfte des Bundeshaushaltes wird dort eingenommen. Und auf der anderen Seite gibt es polizeiliche Aufgaben, die allerdings in unterschiedlichen Bereichen zusammengeführt und organisiert sind. So gibt es also eine Einheit bei der Generalzolldirektion, die beschäftigt sich mit Schwarzarbeit, die sogenannte Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Dann gibt es auf der anderen Seite so Kontrolleinheiten, das sind die Autos, wenn du mal bei die Autobahn fährst und da steht Zoll an der Seite drauf, die dann Kontrollen machen. Dann gibt es noch sozusagen wie eine Kripo des Zolls, das ist die Zollfahndung. In der Spitze gibt es das Zollkriminalamt. Und die sind aber jetzt jedenfalls nicht so organisiert, dass es irgendwie einen Menschen gäbe, der jetzt diese ganzen polizeilichen Aufgaben verantwortet, sondern das sind auf unterschiedlichen Ebenen viele unterschiedliche Stränge. Und das könnte man klüger organisieren. Das ist eigentlich alles, worum es geht. Und wenn man dem jetzt noch einen Begriff geben wollte, würde die treffende Überschrift lauten Bundesfinanzpolizei. Und dann wären wir nicht bei der Guardia Finanza unbedingt, aber wir wären bei einer besser und schlagkräftigeren Organisation. Das ist eigentlich das Thema.
Jetzt ist ja geplant, dass die Steuer-ID zu einer Bürger-ID werden soll. Da gibt es dann die entsprechenden datenschutzrechtlichen Bedenken. Klar, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wäre das so ein Schritt, wo man sagen könnte, man könnte auch da den Kampf gegen Finanzkriminalität noch ein bisschen präferieren?
Das wäre in meiner Prioritätenliste offen gestanden, sehr weit unten, dieses Thema. Also wir müssen, glaube ich, viele andere Dinge erst mal tun. Erstmal geht es um sozusagen darum, dass wir unsere Einheiten, die wir haben, besser organisieren. Und ich habe dafür ein Beispiel genannt, wie wir im Finanzressort die polizeilichen Einheiten noch besser organisieren können. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist der, dass wir das Gleiche tun, wenn wir über die, das nennt sich Sicherheitsarchitektur, das heißt die Organisation der Verbrechensbekämpfung zwischen Bund, Land und teilweise sogar Kommune und eine Stufe höher auf der europäischen Ebene, wie wir die miteinander organisieren. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass wir die Qualifikation besser organisieren müssen. Das heißt, wir sind da mitten in der digitalen Revolution und natürlich müssen die Sicherheitsbehörden da standhalten, nicht nur bezogen auf die Technik, sondern auf das Können derjenigen, die da arbeiten. So, und da merkst du schon, das sind so riesengroße Baustellen, die wir da zu organisieren haben. Da würde jetzt bei mir die Aufzählung der Steuer-ID nicht ganz weit oben rangieren, sag ich mal.
Fangen wir noch mal ganz vorne an. War Polizist immer für dich die Erfüllung eines Jugendtraums oder einfach nur eine Profession?
Weder noch, will ich sagen, weil zur Wahrheit gehört. Ich wusste bis kurz vorm Abi noch nicht so richtig, wohin die Reise gehen sollte. Es war noch nicht so richtig klar. Es gab viele Optionen. Eine, die sich verstärkt herauskristallisierte, ich wollte eigentlich Pilot werden. Aber das war der Arbeitsmarkt damals, das war irgendwie nicht so rosig. Man hätte dann bei der Lufthansa erstmal einen Mega-Kredit aufnehmen müssen und hätte sich dann anschließend verpflichten müssen, so und so lange zu arbeiten, aber es gab keine Plätze. Dann interessierte mich Bauingenieurwesen sehr, sehr stark. Das hätte dann bedeutet, ich hätte zum Bund gemusst oder meine Alternative wäre, glaube ich, dann Freiwillige Feuerwehr gewesen für mehrere Jahre. Nun gut, und dann bin ich irgendwann tatsächlich darauf gekommen, dass mich das interessieren würde. Und bei der Polizei interessierten mich die unterschiedlichen Themenbereiche einerseits. Also man beschäftigte sich ja dann sehr stark mit Rechtswissenschaften. Das war ja im Prinzip in der Schule fast gar nicht Thema. Man hatte Gelegenheit, allerdings auch völlig neue und andere Bereiche kennenzulernen, sehr stark am Bürger zu arbeiten. Das waren alles so Themen, die mich echt gereizt haben. So richtig gereizt hat es mich, das gehört zur Wahrheit dazu, allerdings erst, nachdem ich dann die Station über die Fachhochschule dann zur Kriminalpolizei gebracht habe. Das war nämlich, muss ich noch ergänzen, erst nicht so, sondern ich habe erst im Streifenwagen und bei der Einsatzhundertschaft angefangen.
Wie lange dauerte die Tour vom Abschluss der Ausbildung über die Revier-, Streifen- und Hundertschaftseinsätze bis zum Kriminalbeamten?
Ich bin 1996, ich habe 93 Abi gemacht, 96 bin ich fertig geworden. Da war ich anderthalb Jahre in Bonn und dann zwei Jahre, also im Streifendienst und Objektschutz haben wir da gemacht. Und dann war ich zwei Jahre in der Hundertschaft in Bochum. Habe dann studiert und bin dann danach zur Kripo, genau genommen zum Landeskriminalamt nach Düsseldorf gekommen.
Und dann hast du wirklich eine ganze Zeit im Sektor Wirtschaftskriminalität vor allen Dingen gearbeitet.
Genau, das war beim Landeskriminalamt und es waren so Fälle, die einerseits irgendwie Betrug von Versicherungen beinhaltet haben. Also wir haben du erinnerst dich noch an ein kleines Unternehmen namens Babcock Borsig, also klein war ironisch gemeint, sondern das war damals, glaube ich, so die mit Leo Kirch so eine der größten Insolvenzverfahren der Nachkriegsgeschichte. Damals, ich glaube, die hatten so 320 Tochtergesellschaften oder so. Das war eines der größeren Verfahren. Und dann, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, haben wir uns sehr, sehr lange mit der Westdeutschen Landesbank, als es sie noch gab, beschäftigt und haben die sehr lange von innen gesehen, haben uns mit so Aktienzockergeschäften beschäftigt und haben so die ersten Vorläufer oder Effekte der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte da gesehen.
Wir haben im Vorgespräch vorhin schon mal darüber gesprochen. Dann hast du mittelbar damit zu tun gehabt, dass Norbert Walter Borjans in seiner Zeit als Finanzminister in der Ära Hannelore Kraft angefangen hat, Steuer-CDs zu kaufen. Ich hatte das Vergnügen, vor etwas längerer Zeit mal mit dem Norbert darüber zu reden. Hab ihn gefragt, warum er das, seine wirkliche tolle Arbeit, die er damals als Finanzminister geleistet hat, nicht mehr in den Mittelpunkt seiner Arbeit auch als Parteivorsitzender gebracht hat. Er hat ja wirklich Milliarden nicht nur in die nordrhein-westfälische Staatskasse gespült, sondern auch andere Länder haben sich ja angeschlossen. Warum wurde diese Sache deiner Meinung nach unter der rigide Armin Laschet nicht weiterverfolgt?
Das ist eine gute Frage. Das müsstest du quasi ihn fragen. Das kaum beantworten. Das müsste man den neuen Landesfinanzminister fragen. Also, wenn man mit Norbert Walter-Borjans über diese Frage spricht, dann beschreibt er einen vielleicht nicht ganz nebensächlichen Zusammenhang. Er sagt eben, es sei sehr wichtig gewesen für diese Bekämpfung dieser Finanzkriminalität im Prinzip als Minister, also als Kopf der Organisation deutlich zu machen, dass man dahinter steht und dass man auch dieses Themenfeld als eines der wichtigsten erachtet. Ich kenne eben auf der anderen Seite nicht nur ihn, sondern ich kenne auch einige Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder, die dort an vorderster Front mit betraut gewesen sind, kennen sozusagen auch die andere Seite der Geschichte und finde sie dort bestätigt. So, also er hat quasi ein Klima geschaffen innerhalb der Steuerfahndung, dass man es mit dieser Art der Verbrechensbekämpfung ernst meint und dass der Minister da auch wirklich hintersteht. Das ist eine total wichtige Grundvoraussetzung, glaube ich, um da erfolgreich arbeiten zu können. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist der, dass er es unterstützt hat, dass man dort innovative Ermittlungsmethoden an den Tag legt. Und dazu gehört es selbstverständlich auch, solche Datensätze anzunehmen. Zu kaufen. Und da war jeder Fall so ein bisschen anders, nachdem, wie ich das so höre. Also es ist nicht immer so klassisch gewesen, es hat auch Fälle gegeben, da ist gar kein Geld für bezahlt worden. Und das sind schon, ich sag mal, naja, spannende Ermittlungsverfahren, um das mal sehr vorsichtig zu sagen, die natürlich eine riesengroße politische Brisanz hatten und die in der Folge ja auch dann nochmal ein ganz wesentlicher Argumentationsteil gewesen sind, als es um die Frage ging, wollen wir als Bundesrepublik Deutschland mit der Schweiz ein Steuerabkommen abschließen, das Herr Dr. Schäuble zunächst einmal geheim hinter den Kulissen ausgehandelt hatte. Und das brachte Norbert Walter-Borjans und mich dann zusammen, weil wir im Berufsverband gesagt haben, das fehlt gerade noch, dass jetzt irgendwelche Waffenhändler oder sonstigen Schwerkriminellen in der Schweiz auch noch einen kleinen Abschlag bezahlen und dann ihre kriminelle Knete da amnestiert haben und wir nichts mehr machen können. Das wäre nämlich passiert. Deswegen sind wir auf die Barrikaden gegangen damals und haben das Gott sei Dank verhindern können.
Du bist dann irgendwann Verbandsfunktionär geworden. Und zwar bist du zum Vorsitzenden des Bundesverbandes der deutschen Kriminalbeamten geworden. Was hat dich dazu bewogen?
Da kam so eins zum anderen und im Ergebnis war es dasselbe Thema. Man könnte so sagen, dass mich tatsächlich diese Teile der Wirtschaftskriminalität einerseits beruflich gereizt haben, aber andererseits auch politisiert haben. Weil je mehr ich mich mit diesen Fragen der Geldwäsche, also des schmutzigen Geldes und den Auswirkungen, der Dimensionen, dem Problem, der Tatsache, dass sich viele nicht drum kümmern, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je schlimmer wurde das Bild von dieser Situation. Und das bedeutete eigentlich, dass ich dann irgendwann die Gelegenheit hatte, auch im Bund Deutscher Kriminalbeamter dieses Thema zu beackern und mich da einzumischen. Ich habe ja gerade schon ein Beispiel genannt. Also ich hatte die Gelegenheit, mich dann einzubringen, mit Schäuble unter anderem diese Diskussion zu führen, mit Norbert Walter-Borjans über die Gegenstrategien für diese Steuerabkommen zu diskutieren. Wir haben internationale Symposien dazu ausgerichtet. Und da habe ich einerseits festgestellt, dass es super wichtig ist, dass es aus der Ecke der Strafverfolgung dazu starke Stimmen gibt. Und auf der anderen Seite bewegt mich dieses Thema bis heute im Prinzip. So, und das ist ein Teil der Antwort darauf, weil ich dann gemerkt habe, dass mir diese kriminalpolitische Arbeit, aber auch eben das Engagement für Kolleginnen und Kollegen im Beruf bei der Kripo, also zu kämpfen für bessere Rahmenbedingungen, für bessere Qualifikation, mehr Leute, bessere Technik und so, dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dass es auch gelang, dass dafür sehr viel Rückendeckung zu organisieren und öffentliches Bewusstsein dafür zu organisieren. Und das ist im Prinzip derselbe Grund, der in der Fortsetzung jetzt dazu geführt hat, dass ich mich wahnsinnig darüber freuen würde, jetzt eine solche Arbeit im Bundestag fortsetzen zu können.
Ganz wichtige Frage, die ich der Franziska Krumwiegesteiner auch schon mal gestellt habe. Ihr tretet jetzt gegeneinander an im Wahlkreis 118. Bist du denn auch über die Landesliste dementsprechend abgesichert, solltest du den Kreis nicht direkt gewinnen? Hast du dann noch eine reelle Chance, auch über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen?
Nein, ich habe das noch nicht ausgerechnet, aber ich vermute, die SPD müsste in der Gegend der absoluten Mehrheit kommen, damit mein Listenplatz dann ziehen würde. Nein, ich müsste den direkt gewinnen und werde mich auch sehr, sehr stark anstrengen, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass das was Gutes wäre, wenn sie mich dabei unterstützen.
Jetzt eine rein persönliche Frage. Als Funktionär einer Gewerkschaft, als Kriminalbeamter, auch jetzt als angehender Bundestagsabgeordneter, da ist ja deine Zeit schon ziemlich ausgeplant. Ich gehe mal davon aus, dass du eine 60- bis 80-Stunden-Woche vor dir herschiebst. Was motiviert dich trotzdem, immer weiterzumachen?
Thema tatsächlich, so ähnlich wie ich das gerade geschrieben habe, weil ich festgestellt habe, dass sich solches Engagement lohnen kann und dass man auch teilweise sogar als Einzelner sehr viel bewirken kann. Das ist tatsächlich so. Also wir haben auch als, kleinste Interessensvertretung der Polizei, das liegt in der Natur der Sache, weil die Kriminalpolizei ja immer nur ein Teil der gesamten Organisation ist und wir uns spezialisiert haben auf diese Themenfelder, ist es uns trotzdem immer wieder gelungen, wichtige Dinge durchzusetzen. Und das meine ich jetzt im Kleinen wie im Großen. Ich habe ja gerade schon so ein Beispiel genannt. Also wenn es gelingt, daran mitzuwirken, dass bestimmte Dinge sich in der Gesellschaft bessern, dann löst das eine sehr starke Befriedigung aus, weil man im Ergebnis ja für sehr viele Menschen etwas erreicht hat. Und dieses Thema will ich noch mehr zuspitzen in einem anderen Themenbereich, der mich ebenfalls seit langer Zeit rumtreibt und wo ich denke, dass uns das gelungen ist, während es in der Geldwäsche auch schon gelungen ist jetzt gerade. Wir haben ja gemeinsam mit Christine Lamprecht dort verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen jetzt hingekriegt in diesem Jahr. Das heißt, unsere Ermittlerinnen und Ermittler haben bessere Normen zur Verfügung, um gegen Geldwäsche vorgehen zu können. So gibt es eben noch ein wichtigeres Thema, und das ist eben Kinderschutz. Und auch da haben wir auf vielen Ebenen wirklich sehr viele Diskussionen geführt. Es gab mit der Bundesjustizministerin Runden, die sich dazu beraten haben. Wir haben dort zusätzliche Strafnormen geschaffen. Wir haben im Bereich Prävention neue Dinge angestoßen, sind im engen Austausch mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, machen dazu jetzt nochmal wieder eine Veranstaltung, haben so eine Öffnungsklausel jetzt in einem neuen Gesetzespaket geschaffen, dass die Länder jetzt auch Kinderärzten untereinander einen Austausch ermöglichen können und. Ich könnte die Aufzählung lange fortsetzen. Und da habe ich festgestellt, und das bringt sozusagen alles zusammen, dass es im Bundestag sehr, sehr wichtig ist, dass es nicht schaden kann, wenn Leute mit einer breiten praktischen Erfahrung und mit vielen Bezügen und Netzwerken in ihren eigenen Politikbereich auch dort tatsächlich mitberaten. Also wenn man Ahnung hat von dem Thema, ist das durchaus sehr, sehr hilfreich. Ich kriege genau für dieses Ansinnen sehr viel positive Rückmeldung, sowohl aus der Partei als auch von Bürgerinnen und Bürgern. Weil die Themen, um die es da zu streiten geht, das sind Themen aus dem Alltag. Ja, wenn es darum geht, Kinder besser zu schützen, das ist ein Thema aus dem Alltag. Wenn es darum geht, die schmutzige Knete aus dem Verkehr zu ziehen, dann trifft uns das leider Gottes an vielen Straßenecken in der Realität eben wieder. Und ich könnte diese Aufzählung lange fortsetzen. Daran merkst du schon, dass mich das bis in die Fingerspitzen, bis in die Haarspitzen motiviert.
Ein wesentlicher Teil ist ja sicherlich, dass Vergehen im Besitz von Kinderpornografie mittlerweile nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen gewertet werden und dementsprechend auch beurteilt und verurteilt werden. Ich glaube, das war schon ein wesentlicher Schritt. Glaubst du?
Hundertprozentig, ja.
Glaubst du, dass die pädophilen Szene sich langfristig davon abschrecken wird? Oder ist das, jetzt wäre ich mal zynisch, ist das in deren Denke schon eingepreist?
Nein, also das wird die natürlich nicht davon abhalten. Das ist aber übrigens auch offen bekannt und auch offen diskutiert. Also niemand würde das behaupten, weder das Bundesjustizministerium würde das behaupten, noch wir würden das behaupten. Dennoch ist der entscheidende Punkt für die Frage, wie ist denn der Strafrahmen, ob eben die Strafe, die im Gesetz steht, im Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Tat steht. Und wenn es da zu einem Missverhältnis kommt, dann passt an der einen Stelle, also passt eine Stellschraube nicht, so will ich das vielleicht mal formulieren. Wenn du jetzt sagst, wie können wir die besser in den Griff kriegen, dann müssen wir uns solche Dinge anschauen, die jetzt kürzlich eben ganz gut geklappt haben. Das Bundeskriminalamt war mit daran beteiligt, eine der größten Plattformen im Darknet jetzt vom Netz zu ziehen, quasi bildlich gesprochen den Stecker zu ziehen, mit 400.000 Nutzern, die dabei gewesen sind. So, das tut diesen Gruppen richtig weh und das stört das Gefüge total. Und ich kann aber nicht sozusagen diesen Teil aussprechen, ohne nochmal hinten dran zu sagen, ja, das hilft aber alles nichts, wenn wir da kaum mehr Leute haben, die in der Lage sind, eben mit diesen Datenmengen Herr zu werden. Und wenn wir je nach Behörde teilweise schon, ich weiß nicht, wie viel jeden vierten Ermittler im Bereich Kinderpornografie einsetzen, dann wird daraus so ein bisschen deutlich, wie die Aufgaben der Zukunft da eben sind und dass wir da wirklich nicht schlafen dürfen und da nachzulassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der eine Teil ist wichtig, dass wir die Strafen da angepasst haben. Aber der entscheidende Teil, so sagen die Kriminalisten, die Entdeckungswahrscheinlichkeit müssen wir erhöhen. Das ist der wichtigere Punkt.
Wenn du den Wahlkreis 118 gewinnst und nach Berlin gehst, dann wirst du deine hauptsächlichen Arbeitsgebiete im Bereich der Innenpolitik und im Bereich der Wirtschaftspolitik haben. Ist das so richtig?
Ich würde es etwas anders formulieren, weil mein Hauptthemenfeld ist eigentlich die Kriminalpolitik und die umfasst all das, was du gerade gesagt hast. Kriminalpolitik ist nicht nur nach meiner Bewertung nicht nur im Innenressort. Das wird häufig, glaube ich, missverstanden. Aber man kann auch anders sagen, nicht nur Horst Seehofer ist für Innenpolitik zuständig, sondern machen wir ein paar Beispiele auf. Viertgrößtes Kriminalitätsphänomen der Welt, um das sich kaum jemand kümmert, ist... kurz nachdenken, jeder darf für sich mal kurz raten. Das ist die Umweltkriminalität. Taucht kaum auf in der Statistik, riesengroßes Feld der organisierten Kriminalität. Ständig fahren Lastwagen mit illegalen Abfalltransporten über unsere Straße, unentdeckt und so weiter und so weiter. Also liegt im Umweltressort. Wir haben das ganze Themenfeld der Drogenpolitik, auch da würde ich mich für eine Änderung der Drogenpolitik engagieren, liegt im Gesundheitsressort. Wir haben über schmutziges Geld gesprochen, liegt im Finanzressort. Was will ich sagen? In jedem Ressort gibt es Themenfelder, in denen bestimmte Themen der Kriminalpolitik zu organisieren ist. Und ich finde, diesen Politikansatz müssen wir viel stärker vertreten, müssen sozusagen in der Denkweise einer Stabsfunktion, einer Koordinierung, müssen wir versuchen, auf allen Ebenen, auf allen Ressorts, versuchen, Kriminalpolitik zusammenzubinden. Und dann, glaube ich, kann da ein Schuh raus werden. Und da unterscheiden sich die Parteien sehr an dieser Stelle. Das kann man, glaube ich, sehr gut herausarbeiten.
Jetzt haben wir natürlich noch einen Punkt, darüber müssen wir reden. Frank Überall und Sebastian Fiedler machen einen Erfolgspodcast. Wie kam es dazu?
Da kam es deswegen zu, vor allen Dingen, weil der Frank und ich uns schon seit vielen, vielen Jahren kennen und befreundet sind. Und jetzt hat es sich so ergeben, wie es sich bei mir ergeben hat, haben wir vorhin schon so ansatzweise besprochen. Beim Frank war es so ähnlich. Der hat auch viele verschiedene Hüte auf. Der ist einerseits freier Journalist, auf der anderen Seite ist er noch Professor an einer Medienhochschule, unterrichtet Studierende. Und er ist auch Verbandsfunktionär gewesen und ist vor einigen Jahren eben auch zum Bundesvorsitzenden der Berufsvertretung der Gewerkschaft der Journalisten, des Deutschen Journalistenverbandes geworden. Und da hatte der Frank die Idee, dass man doch unsere Berufsbilder unter anderem dadurch mal der Öffentlichkeit etwas besser erklären kann, wenn man sich jeweils so Bestseller, wir orientieren uns immer so ein bisschen an der Spiegel-Bestsellerliste, mal vornimmt und überprüft, ob die Fiktion, also die Romane, was sich Autoren ausgedacht haben, wenn man das mal anhand unserer Berufe so ein bisschen spiegelt und überlegt, wenn jetzt im Krimi zum Beispiel irgendwas zu einer Vernehmung gesagt wird und in dem Krimi macht der Kommissar jetzt eine Vernehmung, macht bestimmte Dinge, dann versuche ich zu erläutern, wie das in der Realität denn tatsächlich so ist und ob das jetzt so richtig stimmt, was da so beschrieben ist oder ob das jetzt ausgedacht vom Autor ist. Und da gibt es andere Situationen, da ist zum Beispiel der Journalist in einem Gerichtsverfahren oder es geht darum, wie Leute vom Journalisten befragt werden, wie das Berufsbild denn in Wahrheit so aussieht, wird dann gespiegelt anhand des Romans. Und da können sich offensichtlich viele Leute dran erfreuen und wir freuen uns da drauf und tauschen uns eben regelmäßig zu jeweils neuen Werken aus. Und so ist das zustande gekommen.
Und ihr beide macht das mit riesen Engagement mit sehr viel Spaß. Das merkt man den Podcasts an.
Das freut mich. Ja, das ist auch tatsächlich so. Ja, wir freuen uns jedes Mal tatsächlich drauf, wenn wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Teilweise ist es ganz humorvoll, teilweise gibt es äußerst ernste Themen. Und hin und wieder, das ist das Schöne daran, gibt es auch Brücken zur Aktualität. Das heißt, ich erinnere mich da gut daran, dass wir eine Folge produziert haben. Da ging es darum, dass wir eine neue gesetzliche Regelung haben, dass man jetzt alle Vernehmungen mit Mördern immer mit Kamera und Video und Ton aufnehmen muss. Und das konnten wir da zum Beispiel thematisieren, an einer Stelle erläutern. Und ich hoffe ehrlich gesagt am Rande auch, so geht es dem Frank auch, dass es auch vielleicht junge Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die vielleicht Interesse am Beruf des Journalisten oder am Beruf des Kriminalbeamten dadurch entdecken.
Wobei der Beruf des Polizisten wird jetzt auch für Schüler und Schülerinnen mit mittlerem Bildungsabschluss interessant, denn jetzt hat die Polizei auch den Weg für die mittlere Reife teilweise geöffnet.
Das ist nur so eingeschränkt, richtig? Also, denn alle müssen nach wie vor die Fachhochschulreife erwerben. Der einzige Unterschied besteht jetzt darin, du kriegst also schon früher nach der Realschule eine Einstellungszusage und musst dann aber auf einen Fachkolleg noch gehen. Und da gibt es jetzt spezialisierte Kollegs, in denen du dann in der Zeit schon Praktika machen kannst und so weiter. Das heißt, man wird früher an die Polizei schon gebunden, macht dort schon Praktika und so etwas. Aber beim Einstieg in das Polizeistudium müssen alle noch den Fachhochschulabschluss vorweisen. Aber ich glaube, es animiert nochmal zusätzlich junge Leute vielleicht mitzumachen.
Sebastian, erstmal herzlichen Dank. Ich denke, wir haben unseren Hörern bei diesem ersten Porträt auf der Road to Berlin einen hinreichenden Eindruck verschaffen können, wer denn sich jetzt da für die SPD in den Kampf um den Wahlkreis 118 hineinsteigert. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück und hoffe natürlich, Dankeschön. Dass du dann auch deine politischen Ziele in Berlin durchsetzen kannst. Und wir bleiben sicherlich bis zum 26. September noch im Gespräch. Und ich freue mich da schon drauf.
Dankeschön, darauf freue ich mich auch. Alles Gute.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao.